Ich werde versuchen, eine kurze Einschätzung, auf die wir uns verständigt haben, zu diesem heutigen Urteil und seiner Begründung zu geben. Die Worte oder die Schlagworte, die wir für dieses Urteil finden, sind in ihrer Begründung: ist das Urteil mutlos, harmlos und extrem entpolitisierend. Ja, ich bin gebeten worden, erst was Positives zu sagen. Wir haben einen Staatsschutzsenat, der Frauenfeindlichkeit als Tatmotiv von rechten Tätern anbelangt. Ja, wir hatten einen Staatsschutzsenat, der den Betroffenen der Tat Raum gegeben hat, zu sprechen. All das, was die Chance gewesen wäre, heute in dieser Urteilsbegründung an gesellschaftlichem Kontext zu schaffen zu der Tat, all das, was die Chance gewesen wäre, Kontinuitäten von Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft zu benennen, aufzuzeigen und sie in Beziehung zu dieser Tat zu setzen, hat das OLG Naumburg heute in den Wind geschlagen. Leider, wir sagen das ganz oft und wir haben das auch nach dem NSU-Urteil gesagt, müssen wir zwei Sätze immer wiederholen. Ein Staatsschutzsenat schützt als allererstes den Staat. Wir haben eine Urteilsbegründung gehört, die, und das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, die Betroffenen in ihrer Kritik an der Polizei, wie sie sich verhalten hat an dem Tag, wie sie ihre Gefühle als traumatisierte Person missachtet hat, wie sie ihre religiösen Gefühle missachtet hat und wie sie die Personen danach behandelt haben, wie schlecht sie die Ermittlungen geführt haben, all das weggewischt hat und die Betroffenen aufgefordert hat zu einem Perspektivwechsel. Das ist, mit Verlaub gesagt, das Frechste, was ich jemals von einem Staatsschutzsenat gehört habe. Die Aufforderung an die Betroffenen, ihre Traumatisierung an die Seite zu legen und heldenhaft handelnde Polizeibeamte die gebührende Ehre zuteilwerden zu lassen. Ich glaube, das steht für sich allein. Das führt zu dem zweiten Satz, den wir immer wieder wiederholen nach Urteilen von Staatsschutzsenaten. Ein Staatsschutzsenat, egal welches Oberlandesgerichts, hat die Deutungshoheit darüber, wie der Täter zu bestrafen ist. Die Deutungshoheit darüber, dass der heute Verurteilte kein isolierter Einzeltäter war, dass die Ursachen seiner Tat nicht allein in diesem Kinderzimmer liegen, sondern dass es eine kontinuierliche gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und Sozialdarwinismus bedarf, um solche Taten zu verhindern. Diese Deutungshoheit liegt bei uns in der Gesellschaft. Und das wird uns auch dieses Urteil und die Begründung heute nicht wegnehmen. Vielen Dank.
Also ich bin Elin Friedmann, ich bin die Rechtsanwältin von Ehren Ibrahim, der angefahren wurde von dem Angeklagten, als er versucht hat zu fliehen. Das war auch ein der Punkte, die wir heute, ich kann mal sagen, mit Spannung erwartet haben und mit Hoffnung erwartet haben, weil es da eine Abweichung von unserer Meinung und von dem, was wir auch das ganze Verfahren über vorgetragen haben, zu der, was die Generalbundesanwaltschaft vertreten hat, bis zum Schluss leider. Die Bundesanwaltschaft ist davon ausgegangen, das war ein Verkehrsunfall, das war ein Versehen und eine fahrlässige Körperverletzung. Und wir haben, mein Mandant und ich für ihn, schon seit Beginn des Verfahrens und auch schon vorher vertreten, dass es ein gezielter Angriff, ein rassistischer motivierter Angriff war. Das ist genau gewollt, bewusst und gezielt gegen meinen Mandanten war und dass es kein Unfall war, sondern ein versuchter Mord, der nur durch das Ausweichen von meinem Mandanten überhaupt verhindert werden konnte und nicht, wie die Vorsitzende gerade gesagt hat, von einem glücklichen Zufall die Rede ist. Genau, ich hatte eigentlich, bin davon ausgegangen, ich stehe hier neben meinem Mandanten. Jetzt ist es leider so, dass er heute, und das macht mich sehr traurig, nicht hier sein kann. Und ihn macht es, denke ich, auch sehr traurig, dass er nicht mit diesen solidarischen Betroffenen und die ganzen Menschen, die ihm immer wieder zur Seite stehen, hier sein kann. Genau, ich hatte gehofft, noch ein Statement von ihm hier übermitteln zu können, aber dafür hat ihm das Urteil zu doll getroffen. Er hat jetzt gesagt, das kann er nicht, ich soll die richtigen Worte für ihn finden. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der ich jetzt so nicht gewachsen bin in der Schnelle und weil ich das aus seiner Sicht natürlich nicht einschätzen kann und seine Worte nicht aussprechen kann. Ich kann aber nochmal wiederholen, was er immer wieder betont hat, dass es gezielt war und seinen Appell nochmal und nochmal aussprechen, das anzuerkennen, was es war. Und wir haben das mehrfach gesagt. Wir hatten im Plädoyer, wir haben einen rechtlichen Hinweis beantragt, der auch erteilt wurde, dass der Senat auch zu der Einschätzung kommt, dass ein versuchter Mord in Betracht kommt. Das haben wir alles schon über das Verfahren sehen können und erleben können. Und umso mehr ist das heutige Urteil eine Enttäuschung. Es ist nicht nachvollziehbar aus meiner Sicht, juristisch auch nicht haltbar. Und vielleicht nochmal zu diesem Punkt, genau, warum das aus meiner Sicht, also der Senat hat sich mit den entscheidenden Argumenten überhaupt nicht auseinandergesetzt. Der Angeklagte hat eindeutig gesagt, für einen weißen Menschen wäre er ausgewichen. Für meinen Mandanten ist er das nicht. Ich glaube, das spricht schon genug eigentlich, um dass man gar nicht so viel mehr sagen muss, warum das dann ein Tötungsdelikt auch ist oder ein Versuch zum Glück. Damit hat sich der Senat nicht auseinandergesetzt. Der Senat hat gesagt, er glaubt weiterhin dem Angeklagten, dass er überhaupt kein Interesse an einer Kollision hatte, weil das ja nur seiner Flucht gehindert hätte. Warum der Senat hier plötzlich dem Angeklagten glaubt und in allen anderen Punkten nicht, hat der Senat auch nicht dargelegt. Ist für mich auch weiterhin nicht nachvollziehbar. Genau, weiterhin hat der Senat auch überhaupt mit keinem Wort erwähnt, warum das bei Raser-Urteilen anders gehandhabt wird als bei meinem Mandanten, obwohl wir das mehrfach vorgetragen haben. Der Senat hat auch nicht dargelegt, wie das plötzlich zu einer neuen Einschätzung kommt, weil wir ja den rechtlichen Hinweis beantragt und dieser auch erteilt wurde. Und zwar, nachdem schon eigentlich alle Zeugen ausgesagt haben. Also warum jetzt plötzlich eine neues Ergebnis, eine neue Bewertung da sein soll, erschließt mich nie auch nicht und wurde bis jetzt auch nicht dargelegt seitens des Senats. Genau, ich glaube, was mein Mandant vielleicht nochmal sagen würde, ich glaube, er würde sich auf jeden Fall bei allen bedanken. Ich glaube, das ist das, was ihm wirklich Kraft gegeben hat, das durchzustehen. Ich hoffe, dass es ihm auch weiterhin genug Kraft gibt, auch dieses Urteil zu verkraften. Ich hoffe, dass es ihm auch die Kraft gibt, vielleicht auch weiterzumachen, nicht nur im Gericht, sondern auch außerhalb des Gerichts und weiterhin gegen Rassismus und Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit so einzustehen, wie er das bis jetzt gemacht hat. Und dann würde ich, glaube ich, das Wort einfach jetzt an Herrn Tekin übergeben.
Hallo, ich bin Onur Özatar, ich bin Rechtsanwalt, der Vertreter von Herrn İsmet Tekin und von Herrn Rıfat Tekin. Mein Mandant İsmet Tekin befand sich am 9. Oktober 2019 auf der Ludwig-Wucherer Straße und wurde durch den Attentäter beschossen. Er musste dafür kämpfen, als Nebenkläger hier überhaupt zugelassen zu werden. Die Bundesanwaltschaft hat diesen Mordversuch überhaupt nicht in die Anklage aufgenommen. Von Anfang an war es ein schwieriger juristischer Kampf, den wir leider verloren haben, wie wir heute feststellen mussten. Der Mordversuch wurde vom Senat nicht als ein solcher juristisch anerkannt. Das hat uns sehr enttäuscht, ja, wie man sich denken kann. Es ist nicht einfach für meinen Mandanten, zumal auch der Senat die vorgetragenen Argumente scheinbar überhaupt nicht gewürdigt hat. Er hat sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Wir werden jetzt sehen, wie die schriftlichen Urteilsgründe ausfallen. Und ja, wir prüfen jetzt intensiv, ob Revision eingelegt wird. Und wir wollen dann sehen, ob der BGH das Urteil überprüft und wie das dann ausgeht. Ich möchte noch einen Satz sagen. Für meinen Mandanten war die letzten 26 Prozesstage sehr kräftezehrend. Er ist zu jedem Prozesstag angereist. Er hat jeden Zeugen gehört und er hat jede Äußerung dieses Rassisten und Antisemiten ertragen müssen. Aber er war hier. Und er möchte sich auch, das wird er jetzt wahrscheinlich selber sagen, also, oder ich möchte mich bei allen, die solidarisch waren, bedanken. Der Attentäter hat es nicht geschafft, seine wirtschaftliche Existenz zu vernichten. Aber das hat er, mein Mandant, nicht dem Staat zu verdanken, sondern der Zivilgesellschaft, den vielen, vielen Engagierten, die sich finanziell auch eingesetzt haben für ihn. Ich möchte hier die Jüdische Studentenunion auch nochmal benennen und mich bei der bedanken, die sehr, sehr viel Geld gesammelt hat für meinen Mandanten, damit der Kiezdöner weiter bestehen kann und der Attentäter sein Ziel, Muslime, Menschen, die er als Muslime markiert, aus Deutschland zu vertreiben. Mein Mandant wird hier bleiben, sein Bruder wird hier bleiben und sie werden nicht von der Stelle weichen. Vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich allererst einmal bei jedem Menschen, die Solidarität gezeigt haben, die jede Menschen, die von ersten Tag bis heute hier in Grundgebung, jedes Mal bei dem Kältewetter, schlechtem Wetter hier gestanden haben. Ich danke euch alle, dass ihr mir Kraft gegeben habt. Ich habe meine Kraft durch euch gesammelt. Was heute durch die Urteilsverkündung gekommen hat, ist eine riesengroße Enttäuschung von mir. Wie Frau Richterin sagte, den Täter, den Feigling, du hast die Waffe in Hand, du hast jeden geschossen. Und das heißt, ich bin auch dabei. Und einer, wenn eine Waffe in Hand hat, das heißt, jeder kann er töten. Das ist eine andere Sache, juristische. Andere Spiele kommen, das glaube ich auch nicht. Aber egal. Wir werden zusammen stehen und zusammenbleiben, solche Sachen verhindern. Ich danke die Menschen, die uns unterstützt haben. Jeder Euro ist für mich wert 1 Million. Ich danke denen ganz herzlich. Familien, mein Tekins. Und ich wollte auch da sagen, würden geredet Minderheit. Was ist Minderheit? Diese Welt ist durch einen Menschen geschaffen. Das heißt, Welt ist Minderheit oder was? Oder es gibt so viele Länder, die unter 15 Millionen Menschen sind. Und hier in Deutschland, ich schätze, über 15 Millionen Menschen leben, die nicht deutsche Bürger sind. Das heißt, wir sind alle Minderheit, oder wie? Das glaube ich nicht. Aber wir geben nicht auf. Egal welche Urteil, egal welche Absatz oder Gesetze für uns rausgebracht hatte, wir werden alles Beste geben für diese Gesellschaft, gemeinsam tun, was in unserer Macht steht. Ich danke euch alle für eure Aufmerksamkeit.
Hallo, werte Medienschaffende. Ich bin ein paar von Ihnen dankbar für Ihre bisherige Medienberichterstattung. Denjenigen, die den Täter nicht beim Namen nennen und nicht sein Gesicht zeigen. Dies ist ein Novum in der deutschen Medienlandschaft. Jedoch muss ich auch sagen, dass ich enttäuscht bin von der Mehrzahl von Ihnen. Nein, nicht nur enttäuscht, sondern sogar wütend. Denn ich bin Teil genau jenes Zusammenschlusses solidarischer NebenklägerInnen, der vor Prozessbeginn dazu aufgerufen hat, dem Täter keine Bühne zu bieten. Und zwar, indem man ihn nicht beim Namen nennt und ihn auch nicht abbildet. Wieder und wieder sind wir darauf eingegangen, in Pressegesprächen, in Interviews und auch auf Veranstaltungen. Wieder und wieder ist diese Bitte geflissentlich ignoriert worden. Für was? Für einen reißerischen Artikel? Eine weitere Schlagzeile? Ich möchte Ihnen die Worte meiner guten Freundin, Mitnebenklägerin und Aktivistin Talia Feldman mit auf den Weg geben. Machen Sie sich nicht zu Komplizen. Zitieren Sie ihn, den Angeklagten, nicht. Nennen Sie seinen Namen nicht. Zeigen Sie sein Gesicht nicht. Wenn Sie es dennoch tun, tragen Sie die Schuld zu einem Kreislauf der Brutalität und tragen dazu bei, der hier und jetzt zu Ende sein muss. Ich weiß nicht, inwieweit Ihnen klar ist, dass Sie womöglich mit Ihrer Berichterstattung zu einer Perversion des Werther-Effekts beitragen. Es geht hier nicht um einen Vorbildsuizid, der zum Ruhm verhilft, sondern die Gefahr besteht darin, dass potenzielle Nachahmer in der Tat einen Vorbildanschlag sehen. Wie Stimmen aus der Nebenklägerschaft ein ums andere Mal betont haben, haben die Täter von Anschlägen auf ihre Vorbilder Bezug genommen. Der Täter von Christchurch, der 51 MuslimInnen ermordete und 50 weitere versuchte umzubringen, bezog sich auf den Attentäter von Oslo und Utøya, welcher das Leben von 77 Menschen auf dem Gewissen hat. Auch der Attentäter des OEZ-Anschlags vor 5 Jahren bezog sich auf jeden Täter. Und nicht zuletzt jener Attentäter, der hier verurteilt worden ist, der mich und 69 andere Menschen umbringen wollte und 2 unschuldige Menschen aus dem Leben gerissen hat. Auch er bezog sich auf seine Vorgänger, allen voran auf den Attentäter von Christchurch. Es ist ein wichtiger Teil in der Präventionsarbeit solcher Taten, die Berichterstattung ernst zu nehmen. Sie als Medienschaffende tragen eine große gesellschaftliche Verantwortung, an die ich Sie hiermit nochmal erinnern möchte. Ich komme jetzt nun auf den Tatkomplex Synagoge zu sprechen. Auch wenn der Angeklagte des versuchten Mordes an den Anwesenden in der Synagoge schuldig gesprochen worden ist, so kann sich hier niemand auf die Schulter klopfen. Weder die Behörden noch die liberale deutsche Gesellschaft, die vielleicht den Interviews und Podcasts mit Betroffenen und ExpertInnen lauscht und gerne die Berichterstattung über den Prozess liest, aber dann doch nur eben daneben steht bei antisemitischen und rassistischen Beleidigungen über und Angriffen. Was es bedarf, ist Zivilcourage statt Selbstgefälligkeit. Lassen Sie mich das an einem konkreten Beispiel veranschaulichen. Und zwar an der Hochstilisierung der Eingangstür zu dem Areal der Synagoge. Man liest über die gute Tür, die gefertigt wurde durch die Hand eines deutschen Tischlers aus guter deutscher Eiche. Manch einer ging sogar so weit, die Bilder der Tür mit der Musik von Schindlers Liste zu unterlegen. Es ist das Deutsche, welches die Leben dutzender Juden und Jüdinnen rettet. Dabei zeigte die Beweisaufnahme ein ums andere Mal, dass dies nicht der objektiven Gefährdungslage entspricht. Die Tür, wie im Übrigen auch die wenige Meter daneben befindliche Toreinfahrt, verhinderten zwar das Eindringen des Täters, aber, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, hatten die Sprengsätze, welche der Angeklagte über die Mauer warf, eine tödliche Wirkung. Niemand würde mehr über diese Tür reden, wenn er die zu diesem Zeitpunkt nicht kugelschusssicheren Fenster getroffen hätte. Oder wenn sich jemand außerhalb der Synagoge aufgehalten hätte. Also meine Frage an Sie, wieso behandeln so viele Artikel diese Tür? Warum dieses Narrativ weiter ausbreiten, anstatt die Aufmerksamkeit auf die gesellschaftlichen Missstände zu lenken, die den Nährboden für die Ideologie des Täters und seiner Befürworter bilden? Das Verfahren war in großen Stücken anders in seiner Führung als andere Verfahren gegen rechte Straftäter. Betroffene haben ihre Möglichkeit genutzt, über das Erlebte, die Auswirkungen und ihre Einordnung zu reden. Dies ist ein wichtiger Schritt in der persönlichen Aufarbeitung, wie auch in der gesellschaftlichen. Ich würde mir wünschen, dass dieses Verfahren, welches in weiten Teilen Betroffenen zentriert war, ein Präzedenzfall ist und andere RichterInnen sich an diesem Aspekt der Prozessführung ein Beispiel nehmen. Es sind ExpertInnen geladen worden, die im Detail die ideologischen Zusammenhänge des Anschlags aufgezeigt haben. Antisemitismus, Rassismus, Xenophobie, Homophobie und Frauenfeindlichkeit existieren nicht in einem Vakuum, sondern sie hängen zusammen und wo man den Ausdruck des einen sieht, sind die anderen nicht weit. Während es stimmt, dass der Angeklagte die Tat auf die Synagoge akribisch geplant hat, so hat er auch wieder und wieder geäußert, dass er auch andere Ziele ins Auge gefasst hat. Wie zum Beispiel Moscheen oder Treffpunkte, die gerade in linken Kreisen bekannt sind. In der Praxis war es dann keine Moschee, sondern der Kiezdöner, der jedoch als Symbol stehen sollte für jene Menschen, denen gegenüber der Angeklagte einen Hass entwickelt hat. Und zwar Muslime und Musliminnen und jene, die Vielfalt schätzen. Ich glaube fest daran, dass Juden und Jüdinnen, Musliminnen, People of Color eine Gegenwart und eine Zukunft hier haben. Eine Gegenwart und eine Zukunft hier haben. Jedoch zeigt dieses Verfahren, wie viel Reflexion und Aufarbeitung es auf zivilgesellschaftlicher wie auch auf struktureller Ebene bedarf. Und dies ist kein Weckruf, sondern eine Aufforderung. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf das Schlussplädoyer meiner Anwältin, Frau Dr. Lang, zu sprechen kommen, die gesagt hat, das Verfahren darf somit in seiner Bedeutung nicht zur Bühne des guten Deutschlands werden. Denn das ist es nicht. Dass dieses Verfahren überhaupt geführt werden musste, liegt daran, dass eine solche Tat möglich war. Sie war möglich in einem familiären Setting. Erschrocken haben die Aussagen der Arbeitskolleginnen, der Mutter des Angeklagten. Rassismus, Antisemitismus, für all das habe es keine Anhaltspunkte gegeben. Hat es das wirklich nicht? Oder ist es nicht längst so, dass man mit Aussagen gegen vermeintliche Überfremdung oder angebliche Steuerung der Regierung durch dunkle Mächte in Teilen der Bevölkerung schlicht und ergreifend nicht auffällt? Vielen Dank.
Mein Name ist Kathi Lang. Ich bin Rechtsanwältin und vertrete Überlebende aus dem Tatkomplex Synagoge, unter anderem Frau Henkel. Kurz abschließend von mir, meine Mandantin, die auch so gut wie an jedem Prozesstag anwesend waren, sind enttäuscht und wütend über dieses Urteil. Einerseits das deswegen, weil zwei Tatkomplexe, die für die Nebenklägerinnen, die sich als solidarisch verstanden haben, als solche juristisch nicht als das beurteilt wurden, als das, was wir sie einschätzen, nämlich als versuchter Mord. Dass das Gericht sich gescheut hat, den gesellschaftlichen Rahmen dieser Tat klar zu benennen und die Radikalisierung des Täters in den familiären Bereich und in den Bereich des, ja, man hatte geradezu den Eindruck, als ob auch für die Richterin das Internet irgendwie Neuland wäre, verschoben hat, enttäuscht uns zutief. Dieses Urteil spiegelt nicht das Ergebnis der Beweisaufnahme wider. Eine Beweisaufnahme, um die insbesondere die Nebenklage hier gekämpft hat, bei der Expertinnen wie Caroline Schwarz, wie mit Dr. Matthias Quent und Benjamin Steinitz gesprochen haben, die insbesondere das gesellschaftliche Setting, aber auch die Auswirkungen des Anschlags auf die jüdischen Gemeinden und Gemeinschaften als auch die rassistische Dimension beleuchtet haben. Das Gericht hat sich extrem davor gescheut, hier analytisch vorzugehen, Bezüge zum weltweiten internationalen Rechtsterrorismus herzustellen und ist damit ein blasses, mutloses und entpolitisierendes Urteil geworden.
Ich bin Rechtsanwalt Lubschitz. Ich vertrete insgesamt 9 Beterinnen und Beter aus der Synagoge, die zum Zeitpunkt des Anschlages in der Synagoge gewesen sind. Und möchte ein paar kurze Worte zu dem Urteil sagen. Das Urteil ist überraschend persönlich gewesen. Vielfach musste man nicken und sagen, ja, das versteht man. An einigen Teilen musste man aber sagen, das verstehe ich nicht. Man hat heute sehr viel von dem Senat, von der Richterin gehört, von der heldenhaften Arbeit der Polizei. Ich will die Polizeiarbeit nicht schlecht reden. Ich habe höchste Hochachtung vor den Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag bei jedem Wetter ihr Leben aufs Spiel setzen und den Bürgern dieses Staates dienen. Aber man muss auch klar sagen, dieses Urteil lässt Fehler, die bei dem Einsatz während der Polizeiarbeit gemacht wurden, vollkommen außer Betracht. Nach dem Urteil haben wir so viele Helden bei der Polizei, dass einem Angst und Bange wird. Und offen gesagt finde ich, dass wir keine Helden bei der Polizei benötigen, sondern Menschen, die ihre Arbeit tun. Wir benötigen Beamtinnen und Beamte, die besonnen vorgehen, die wissen, was zu tun ist, wenn auf sie geschossen wird, die wissen, was zu tun ist und wie sie sich verhalten, wenn eine Großzahl an Opfern da ist und die betreut werden müssen. Was wir nicht benötigen, sind Leute, die voll bewaffnet und in Schutzkleidung beim Beschuss Deckung suchen und nicht einmal vorgehen, um den Täter zu neutralisieren. Mit anderen Worten, ich kenne aus eigener Erfahrung sehr, sehr viele Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmänner, die ebenfalls ihr Leben tagtäglich aufs Spiel setzen, aber ich kenne keinen und keine, die jemals gesagt hat, das ist mir zu heiß, da gehe ich nicht rein und da rette ich niemanden. Und das erwarte ich auch von den Polizisten und von den Polizistinnen. Und leider wurde das heute außer Betracht gelassen. Vielen Dank.